Bevor es mit dem ersten Feenreich losgeht, wollten wir euch ein paar Informationen zum Podcast selber geben und auch kurz etwas zur Entstehungsgeschichte erzählen. Ich bin Marie.
Und ich bin Martina. Das Feenreich ist ein Gesprächspodcast. Die Idee entstand vor einem Jahr, als nicht nur uns gute, lebendige Gespräche besonders abhanden kamen. Wir hatten zudem beruflich plötzlich immer größere Zeitfenster, um uns Gedanken zu machen über ein für uns neues Format. Und so entstand die Idee zum Feenreich-Podcast. Wir laden uns in jede Sendung zu einem Thema zwei Gäste ein. Jeder von uns hat einen anderen Zugang zu diesen Gästen. Wir reden über Kultur, Gesellschaft und auch Dinge, die die Zukunft betreffen.
Wir werden einmal im Monat eine Hauptfolge mit dem Gespräch aufnehmen und alle zwei Wochen eine kurze Zwischenfolge veröffentlichen, in der wir den Gästen eine Zusatzfrage stellen und wir selber jeweils einen Kulturtipp geben.
Einen ganz wichtigen Punkt habe ich noch, bevor es losgeht. Es wäre toll, wenn ihr allen von unserem Feenreich erzählt, damit es sich möglichst viele in ihr Wohnzimmer, ihre Küche oder in ihr Auto holen. Liked uns auf Facebook oder Instagram und schreibt uns Anregungen oder auch Gästewünsche.
Wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig, dass es jetzt losgeht und hoffen, dass ihr genauso viel Freude am Hören haben werdet, wie wir sie bei den Aufnahmen hatten. Vielen Dank an Lorenz Kersten für den Mix und Fabian Klebig für die Musik.
Und jetzt ganz viel Spaß mit der ersten Folge vom Feenreich. Willkommen. Wir begrüßen heute hier zwei wunderbare Frauen im Feenreich. Sie kommen aus zwei ganz unterschiedlichen beruflichen Bereichen und haben auch doch ganz schön viel gemeinsam, wie wir meinen. Wir sprechen heute natürlich auch unter anderem über Covid und den Alltag in einer Klinik und wie es ist, den Playboy zu leiten. Aber bevor wir all dies tun, gebe ich mal der Miriam das Wort, die vielleicht anfangen möchte mit den Fragen an uns. Ich finde, heute drehen wir den Spieß mal um. Bitte schön, Miriam, wir freuen uns riesig, dass du bei uns bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch total, dass ich hier bin. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich habe hier in der Vorbereitung, habe ich mich gefragt, woher ihr beide euch eigentlich kennt und wie die Idee zu diesem Podcast entstanden ist.
Wir, die Martina und ich, kennen uns schon sehr lange. Wir haben sozusagen als erstes uns in der Oper, glaube ich, kennengelernt, gell?
Vielleicht 2002 oder sowas.
Irgendwie sowas, genau.
Ja.
Und dann haben wir eigentlich relativ schnell irgendwie auch was zusammengearbeitet. Ich habe Filme gemacht für irgendeine Inszenierung, die du gemacht hast in Passau oder Landshut oder so.
Genau.
Und darüber haben wir uns angefreundet und dann viel miteinander gemacht. Dann mal eine Zeit lang weniger und jetzt wieder mehr. Genau.
So ist es.
So ist es, wie das Leben manchmal so spielt.
Genau.
Und die Idee kam eigentlich auch wegen Corona tatsächlich.
Also Marie hat mich plötzlich angerufen und meinte, so, es reicht. Wir sprechen alle zu wenig und wir haben überhaupt gar keine Chance mehr, dass wir in einen natürlichen Austausch kommen, was das Leben ja bedarf. Also wir brauchen das ja, dass wir einfach mal da sitzen und uns unterhalten. Und das war das eine Argument und das andere war natürlich, Mensch, lass uns was draus machen. Also die Filmbranche stand still und in den Theatern läuft, natürlich, es läuft schon was, aber zu wenig. Und somit kam Marie mit dieser Idee.
Genau, weil ich saß irgendwie zu Hause und hatte irgendwann im Herbst mal die Corona-Krise und habe mir gedacht, ich kann niemanden mehr treffen und sehe niemanden und kann keine Gespräche mehr führen und kriege auch keinen Input sozusagen, um irgendwie Output zu geben, muss man ja auch ab und zu mal wieder was reinkriegen. Und gerade irgendwie Gespräche und Treffen haben mir einfach sehr gefehlt. Und da kam der ursprüngliche Gedanke und dann habe ich mir gedacht, aber alleine will ich es nicht machen, weil ich mache eh schon wahnsinnig viel alleine und kruschtel vor mich hin und
entwickle. Ist bei mir genauso. Man schreibt dann was und dann sitzt man da und entwickelt irgendein Stück und sitzt da alleine mit sich selber. Das kann es nicht sein.
Genau. Und dann habe ich mir gedacht, die Martina, die ist genauso wie ich, neugierig auf Menschen und auf Ideen und auf Themen und sitzt auch mehr zu Hause rum als sonst. Und dann, genau, so sind wir zusammengekommen. Und dann seit Weihnachten werkeln wir jetzt quasi gemeinsam.
Am Feenreich.
Am Feenreich, genau. Und freuen uns jetzt heute auf unser Vierer-Damengespräch, was ja auch mal sehr schön ist.
Zu meiner Rechten, da haben wir die Antonia von Spiegel. Sie ist zugeschaltet aus dem Netz diesmal, weil es für ihre Patienten zu risikoreich ist. Selbst wenn wir jetzt hier auch alle getestet sind, ist das nicht vertretbar. Und deswegen haben wir dich jetzt hier auf dem Screen. Und ich freue mich riesig, dass du die Zeit überhaupt hast für uns. Das ist also wirklich wunderbar. Und zu meiner Linken ist die wunderbare Miriam Karsch. Und ich freue mich schon total, was wir jetzt hier alles erleben und erfahren werden.
Antonia, du bist ja Ärztin für Anästhesiologie und Intensivmedizin in München-Schwabing und ihr hattet ja die ersten Corona-Fälle in Deutschland bei euch, seid also sicher sehr erfahren mit der ganzen Situation und habt sicher schon sehr viel durchgemacht. Aber bis Mai, hast du erzählt, arbeitest du jetzt gerade in der Kinderanästhesie. Nebenbei bist du auch noch als Notärztin unterwegs mit der Feuerwehr hier auch in München und hast dann noch ganz nebenbei 3 Kinder, die du mehr oder weniger alleine großziehst. Und da stellt sich mir natürlich gleich die Frage jetzt an dich, was ist denn im Moment das Wichtigste für dich, beziehungsweise was treibt dich denn gerade am meisten um in dieser Zeit?
Also für mich persönlich ist eigentlich das Wichtigste, dass es meinen Kindern gut geht. Ja, ich glaube, das geht uns als Müttern allen so. Das erfüllt mich auch im Moment zunehmend auch einfach mit Sorge, dass ich sehe, dass je länger dieser Lockdown geht, auch wenn ich weiß und nachdem ich das ja auch aus erster Hand erfahre, warum es so sein muss und warum es nicht anders geht, aber ich sehe einfach, wie die Kinder immer mehr drunter leiden. Ja, und das ist das, was mich eigentlich am meisten umtreibt im Moment.
Also ist sozusagen die psychische Seite für dich eigentlich die dir gerade näher geht oder wichtiger ist oder wie auch immer als die physische, also von der Krankheit aus gesehen jetzt?
Naja, da muss man halt Privates und Berufliches irgendwo auch trennen, was jetzt auch ein bisschen schwerfällt im Moment, aber das ist das, was mich persönlich eben am meisten umtreibt. Ja? Beruflich ist es so, dass ich die erste Corona-Welle relativ hautnah miterlebt habe. Das war während der Zeit, wo ich meine Weiterbildung zur speziellen Intensivmedizinerin gemacht habe. Und wir waren damals, in der ersten Welle war die Intensivstation, auf der ich arbeite oder gearbeitet habe und auch wieder arbeiten werde. Wir waren tatsächlich Covid-Isolier-Intensivstation. Ja, und ich habe in der ersten Welle doch Patienten auch gesehen mit sehr dramatischen Verläufen und auch nicht wenige. Und denke, es ist einfach für die meisten Leute, Gott sei Dank, ja, ist Corona eine ganz abstrakte Gefahr. Man kennt vielleicht jemanden, der es hatte, oder man hört von Freunden, die jemanden kannten, der vielleicht auch dran gestorben ist, aber es ist doch eine relativ abstrakte Gefahr und man blickt das Ganze einfach mit ganz anderen Augen an, wenn man diese wirklich schweren Fälle gesehen hat.
Ich finde es sehr faszinierend, dass du dieses Thema von beiden Seiten ansprichst. Also wirklich, das ist sehr faszinierend und selten der Fall, dass jemand so von beiden Seiten differenziert das betrachtet. Ne? Einmal von der privaten und der Sorge, dass der Lockdown psychische Schäden hinterlässt, ja auch bei den Erwachsenen und den Kindern. Und dann eben die tatsächliche brisante, faktische Situation.
Ja, vielen Dank, liebe Antonia. Das war ja schon mal ein sehr interessanter erster Einblick in dein Leben. Jetzt gebe ich aber trotzdem mal ab, auch wenn wir da jetzt noch ganz viel weiterreden könnten, an die Martina, die nämlich jetzt noch unseren zweiten Gast, die Miriam, ein bisschen näher vorstellen wird.
Liebe Miriam, ich freue mich wahnsinnig und ganz besonders auf dich und deine ganze Welt. Ich bin gespannt, ob es für dich so ähnlich ist wie für Antonia, was sie sagte, oder auch eben für uns als Regisseure, dass man ja auch eben in sehr getrennten Welten lebt. Also der Beruf und das Private ist, können wir jetzt zumindest sagen, doch sehr, sehr getrennt voneinander und existiert unabhängig. Ja, ich stelle dich mal kurz vor. Du bist verheiratet, du hast 2 Töchter. 2 sehr junge Töchter und du bist Verlegerin der deutschen Ausgabe des Männermagazins der Playboy. Du hast deinen ersten Job bei Burda gehabt und aber auch gekündigt und hast dich entschieden, zu Axel Springer zu gehen nach Berlin. Bist dann da zum Playboy wieder zurückgekehrt. Und nach deiner zweiten Elternzeit, da scheint es ein bisschen problematisch gewesen zu sein. Man sagt ja immer so, das zweite Kind, da wird es dann manchmal
Das Zeitmanagement wird komplexer, nennen wir es mal so vorsichtig. Und dann aber hast du dich doch für die Selbstständigkeit entschieden und hast dich entschlossen, einen Verlag zu gründen. Hut ab, das finde ich sehr mutig und sehr bewundernswert. Und hast aber dann auch in diesem Zuge der Verlagsgründung beschlossen, die Lizenz für den Playboy zu übernehmen. Und ja, welche Rolle hast du denn da? Was ist denn das? Und wie siehst du deine berufliche Position?
Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, was mich jetzt auch so in der Rückschau erst auch gemerkt habe, wenn man sich das jetzt anguckt, und ich wurde ja ganz oft auch gefragt, Mensch, voll mutig, irgendwie jetzt aus dem Angestelltenverhältnis heraus irgendwie was Eigenes zu gründen und diese Lizenz einer Printmarke, die das eh alles vom Aussterben bedroht, zu übernehmen. Und ich habe erst in der Rückschau auch verstanden, wenn man dann so nachdenkt, wie man selber so tickt oder warum man solche Entscheidungen trifft, dass es eigentlich schon immer so war in meinem Leben, dass ich selten Dinge dem Zufall überlassen habe, sondern dass ich immer dann, wenn ich gemerkt habe, ich verliere die Kontrolle oder ich bin nicht im Driver's Seat, so dass ich dann gesagt habe, ich muss die Entscheidung treffen selber. Und deswegen, auch wie du sagtest, so ich bin eben, damals wurde reorganisiert bei Burda, ich war für den Verlagsvorstand zuständig, Reorga, ich habe selber gekündigt, bin gegangen, bin dann zum Playboy gegangen. Nach meiner zweiten Elternzeit hatte ich ein sehr, ein Gespräch damals mit dem Geschäftsführer, der sagt, jetzt kommen Sie erstmal wieder und gucken Sie erstmal, wie das ist mit zwei Kindern. Und ich kenne mich da aus, weil da legendärer Satz, meine Frau hat auch zwei Kinder.
Oh nein,
ja.
Geht gar nicht.
Muss ich sagen. Das ist auch der Satz gewesen, wo ich gesagt habe, okay, in so einem Umfeld, da kann ich nicht sein, da werde ich nicht befördert, da werde ich nicht gesehen. Man wollte mich damals degradieren, noch jemand vor die Nase setzen, natürlich ein Mann. Also auch nichts gegen Männer und Frauen, aber in dem Fall habe ich mich einfach so missverstanden gefühlt, weil ich diesen Job einfach jahrelang in Vollzeit gemacht habe, auch mit einem Kind, dass ich gesagt habe, okay, in dem Fall, da muss ich dann gehen. Und dann habe ich gekündigt und das war so ein Warnschuss, dass sie damals sich sehr bemüht haben, eben mich dann wieder zurückzuholen. Ich hatte zwar alle schon unterschrieben, aber dann kurz vor knapp, Nachfolge war schon da, haben sie dann gesagt, okay, bleib doch. Und das war eigentlich ein ganz entscheidender Punkt auch, weil ich sonst gar nicht zu dem Zeitpunkt dann 2019, als Hubert Burda Media entschieden hat, die Lizenz des Deutschen Playboy nicht zu verlängern, wäre ich ja gar nicht da gewesen, sondern ich wäre dann woanders gewesen.
Natürlich.
Deswegen sind das so entscheidende Punkte gewesen, einfach ein glücklicher Zufall auch. Und da bin ich natürlich im Nachhinein dann auch dankbar, zum einen, dass ich bleiben konnte, weil ich dann auch da war. Und die Gründung war sozusagen auch gebunden an die Lizenzübernahme. Also ich hätte jetzt nicht mich erstmal selbstständig gemacht und hätte dann mal geguckt, welches Printmagazin ich jetzt noch so rausgeben könnte. Das machen wir jetzt im zweiten Schritt, aber es war ganz klar, wir haben die Lizenz oder die Amerikaner sind bereit, uns die Lizenz zu geben und daraufhin haben wir quasi entschieden, auch zu gründen und den Verlag in Eigenregie und das Magazin in Eigenregie zu übernehmen. Genau. So, und jetzt eigentlich zu deiner eigentlichen Frage.
Ja.
Genau, also meine Rolle dort, meinst du jetzt von meinen Tätigkeiten her oder?
Beides würde ich sagen.
Beides.
Ja. Also ich habe gegründet mit dem Chefredakteur des Deutschen Playboy, Florian Beutin, und wir sind beide zu 50% Gesellschafter an dem Verlag, also wir sind da auch ganz völlig gleichberechtigt. Er ist eben Chefredakteur, das heißt für alles Inhaltliche zuständig und ich mache im Prinzip alles drumherum. Also alles Kaufmännische, Verträge, Vertrieb, Produktion, alles mit Finanzen, Buchhaltung, Steuern, Finanzamt, Personal.
Bist du denn dann eigentlich Juristin oder Steuerberaterin?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe einen sehr, sehr guten Anwalt und ich habe einen sehr guten Steuerberater.
Ja.
Und genau, und den Rest versuche ich selber zu machen. Ich mache das nicht alles selber. Wir haben natürlich Gewerke, wir haben einen Vertrieb, wir haben eine Druckerei und so. Also, aber ich koordiniere das eben. Also ich bin quasi kaufmännisch verantwortlich.
Ah, spannend.
Und wie siehst du jetzt der Playboy ist ja schon eine sehr Zeitung für, weiß ich nicht, Männer vermutlich. Also schätze ich jetzt mal vielleicht auch für ein paar Frauen, wie auch immer. Deine Rolle als Frau, also kommt man da sich nicht manchmal ein bisschen komisch oder ein bisschen degradiert?
Darf ich da noch was anderes fragen? Ich finde, also ich höre Playboy, ich bin ganz ehrlich jetzt und total brutal. Ich höre Playboy und denke mir, das ist eine anachronistische Zeitung für Menschen, die eben noch Print überhaupt in die Hand nehmen und für ältere Männer.
Und dann frage ich dich zurück, wann hattest du das letzte Mal einen Playboy in der Hand und hast mal reingeschaut?
Da hast du vollkommen recht. Mhm. Und deswegen stelle ich die Frage auch genau so. Und deswegen ist meine nächste Frage, gibt's den denn auch dann für Frauen? Also gibt's da Männer, die sich ausziehen für uns? Oder für heterosexuell, aber vielleicht
das,
auch für homosexuell?
Das gab es mal. das gab es mal, aber das wollte einfach keiner sehen. Ja, ich meine, dieses Heft hieß Playgirl und da waren dann nackte Männer zu sehen. Ich glaube, Frauen sind einfach grundsätzlich nicht so visuell reizbar wie Männer. Und ich meine, wir haben auch weibliche Leserinnen. Ich glaube, ich muss gleich mal mit allen Klischees, die dem
Playboy unbedingt, wir wollen das auch unbedingt. Wir wollen alle Klischees hier erstmal abfertigen, damit wir wissen, worüber
genau.
wir reden.
Also interessiert mich auch brennend. Ja?
Wir sagen immer, Playboy ist die, also einmal ist Playboy eine der bekanntesten Marken weltweit. Playboy genießt irgendwie 97% ungestützte Markenbekanntheit. Ich glaube, diesen Hasen kennt jeder. Gleichzeitig, und ich glaube, das ist ja auch die, sag mal, Herausforderung, vor der wir stehen, jeder denkt, er hat ein Bild von Playboy, aber dieses Bild ist eben vielleicht gar nicht mehr wahr, weil es eben in den 80er Jahren geprägt wurde oder in den 90er Jahren, weil man irgendwie noch so ein paar Cover im Kopf hat oder irgendwie diesen weißen alten Mann, Hugh Hefner, mit so ganz wahnsinnig jungen, irgendwie blonden Frauen. Genau, das ist, ich sag mal, ein Teil von Playboy, aber es ist eben nicht alles. Und vielleicht um gleich mal, ich habe vorher nochmal nachgerechnet, wir haben eine Frauenquote von 60% beim Playboy.
Also Print auch, oder ihr seid...
Nee,
seid
jetzt also Kollegen und Mitarbeiterinnen.
Ah ja, okay. Und
also selber, der Playboy wird gemacht von mehr Frauen als von Männern.
Okay.
Also das schon mal vorneweg, auch in der Redaktion. Und alle leitenden Positionen sind 50-50 besetzt. Nicht, dass wir da jetzt mit Absicht immer sagen, also... können ja nachher vielleicht auch nochmal über Frauenquote sprechen. Aber ich habe jetzt nicht mit Absicht gesagt, so ich muss jetzt unbedingt irgendwie hier, aber es hat sich einfach so ergeben.
Ja, ja.
Wir haben zum Beispiel in der Bildredaktion, also auch in der Bildredaktion, die die Nacktproduktionen macht, haben wir eine Frau, die die Abteilung leitet. Und auch die Produktionen, da sind immer Frauen, weil ich glaube auch, dass Frauen sich mit Frauen wohler fühlen, auch wenn es um Nacktheit geht. Ne? Ja. Und also das ist mal das eine. Wir haben selber eine Frauenquote. Also ich glaube, man muss mich, also wie man mich auch fragt, ist ja auf der einen Seite, ich bin halt auch ne, Geschäftsführerin und bin zuständig für einen Laden und habe da eben so mal viele Frauen, die für mich arbeiten. Ich habe alle Frauen bei uns in einem gebärfähigen Alter. Ja? Also es ist, also das ist mal das eine. Also dass ich natürlich irgendwie auch Unternehmerin bin und Chefin bin und vielleicht Vorbild bin und eben Frauen einstelle, weil ich überzeugt davon bin, dass die genauso tolle Arbeit machen, dass man einfach immer gucken muss, wer kommt halt auf die Position, auf den Menschen drauf an.
Ja. Das Know-how an.
Ja. Und auf der anderen Seite geht es mir natürlich auch darum, mitzugestalten die Ausrichtung des deutschen Playboy. Und ich glaube, das ist ja auch vielleicht was, worauf wir...
Warum sagst du deutscher Playboy? Gibt es einen europäischen?
Nee, es gibt, also es ist mal, das ist eine Lizenz, die wir, genau, es gibt die amerikanische Ausgabe immer noch, die wird aber nicht mehr gedruckt. Also es ist eine, die machen so Coffee-Table-Magazine so viermal im Jahr, ein paar Bücher noch und es gibt einfach andere Ausgaben. Es gibt einen italienischen Playboy, es gibt, ich weiß gar nicht, einen dänischen und einen schwedischen, glaube ich, gerade auch nur digital. Es gibt einen spanischen, tschechischen, polnischen. Also es gibt halt einfach viele andere Lizenznehmer in anderen Ländern und wir haben aber die Lizenz für Deutschland, Österreich und Schweiz.
Ja.
Genau.
Und also Deutschland, Österreich und Schweiz.
Genau, den deutschsprachigen.
Das ist ja ein Riesenmarkt.
Aufgabe, genau.
Ja.
Und so, welche Vorurteile haben wir noch? Genau, Printmedium, aussterbend.
Ja.
Seitdem wir übernommen haben, wir haben letztes Jahr trotz der Tatsache, dass die meisten Kioske geschlossen waren, haben wir im Einzelverkauf ein Plus von 7%, was also auch gegen den Markt trennt, also gegen die Konkurrenten, gegen grundsätzlich auch den Trend im Pressevertrieb. Aber wir konnten eben gegen den Markt trennt unsere Auflage steigern, was natürlich schon mal toll ist. Ich habe heute die Auflagenzahlen bekommen von unseren Abonnenten. Wir haben 10% zugelegt im Vergleich zum Vorjahresquartal. Also allein das ist ja, ich werde auch ganz oft gefragt, na, hat der Playboy noch eine Relevanz heute? Relevanz ist ja, entscheidet sich ja oft auch über die Leser, über die Nutzer. Und offensichtlich ist da ein Markt und der ist wachsend, zumindest irgendwie was.
Von den Abonnenten habt ihr ja dann im Grunde ja auch Daten. Das heißt, du kannst sicher sagen, wie die sich zusammensetzen.
Ja, also wir haben Leser, ungefähr 90% Männer, 10% Frauen.
Interessant.
Und auf Playboy.de sind es 25% Frauen, 75% Männer.
Ach so.
Doch so viele Frauen.
Dann, doch so viele Frauen, ja. Aber auch nur online.
Ja.
Interessant. Und die Altersstruktur würde mich noch interessieren.
Also der durchschnittliche Playboy-Leser ist 38, aber wir sind tatsächlich sehr, sehr stark in allen, also wir sind echt gleichmäßig in allen Altersstufen vertreten. Also vom 18 bis, es sind ja immer so 19 bis 29, 30 bis 39. Ja. Also in allen Altersgruppen sind wir vertreten.
Ja.
Relativ gleich.
Also nicht nur 60-jährige
Männer. Also nicht 60-jährige Männer in einem anachronistischen.
Genau. Richtig.
Genau.
Wie erklärst du dir dieses Umsatzplus? Gerade im Printbereich.
Wir sind zum einen lauter, also wir können die PR einfach selber machen. Und wir haben schon auch letztes Jahr einfach ein paar, auch finde ich jetzt, ich meine, gut, ihr seid jetzt wahrscheinlich nicht, ihr seid nicht Zielgruppe, aber wir haben relativ laute Themen gehabt. Wir sind raus mit der Tochter von David Hasselhoff, Hayley Hasselhoff, ein Plus-Size-Model. Auch das erste Mal auf einem deutschen Playboy, dass eben eine Dame, die Curvy-Model ist, ein weltweit erfolgreiches Curvy-Model ist, auf dem Cover eines deutschen, also überhaupt eines Playboys auch weltweit zu sehen ist.
Wie curvy ist ein Curvy-Model? Also nur so von Laien gefragt.
Ich weiß ehrlich gesagt jetzt ihre Maße nicht und ich kenne auch ihr Gewicht nicht.
Also sie ist schon, jetzt würde ich mal sagen, schon viel mehr als wir alle sind.
Also ich würde schon sagen, Kleidergröße 44? Ist auch mal so 44, 46, vielleicht auch mehr.
Es liegt irgendwie auch so ein bisschen im Sinne des Betrachters, wo curvy anfängt, ja.
Und in der Zeit, unsere Zeit ist natürlich schneller curvy als vor, weiß ich nicht, 200-300 Jahren.
Hast du mal angezweifelt, dass du in diesem und für dieses Magazin arbeitest? Oder war das schon sehr früh, diese ganzen Klischeethemen geklärt?
Als ich damals angefangen habe, komischerweise, vielleicht auch da noch mal eine Anekdote. Ich habe damals angefangen, für den Verlagsvorstand zu arbeiten und saß dann da in dem Turm im Arabella Park in Bogenhausen in München im 7. Stock oben beim Vorstand und guckte immer auf das Haus 21, 6. Stock runter. Und da saß die Playboy-Redaktion. Und dann ab und zu mal gegenüber von meinem Büro war das Castingzimmer. Und da gingen dann ab und zu mal die Vorhänge auf und zu. Und wenn das halt passierte, dann rief ich meine ganze Abteilung zusammen und wir guckten dann immer aus dem Fenster. Also damals war ich schon, ich fand schon immer, dass der Playboy einfach das interessanteste Magazin war, das Hubert Burda Media rausgegeben hat. Ich kann auch mit diesen klassischen Frauenzeitschriften, wo, finde ich, noch ganz andere Frauenbilder reproduziert werden, mit denen kann ich viel, viel, viel weniger anfangen als mit einem Playboy, der, finde ich, ein sehr, sehr starkes Frauenbild transportiert, der die Frau einfach in all ihren Facetten akzeptiert und darstellt, sie zu Wort kommen lässt, nicht nur nackt darstellt, sondern auch zu Wort kommen lässt, sogar, ja, Ironie, und ich finde, mich hat es immer fasziniert, als ich dann da tatsächlich 2012 dann von Springer dann zurückkam und dann eben bei Playboy angeheuert habe. Da wurde ich schon von Freunden oder Freundinnen meistens, aber auch von Freunden gefragt, so echt, wisst ihr das wirklich? Und da war ich auch noch nicht so firm mit der, also mit der Geschichte des Playboy, da habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt, dass Hugh Hefner sich schon zeitlebens in den 50er, 60er Jahren für die Rechte der LGBTQ-Bewegung eingesetzt hat, für die Rechte der Homosexuellen, für die Rechte der Frauen, für die Rechte der Schwarzen, das ist so brand-immanent, und das konnte ich natürlich damals noch nicht, das war mir alles nicht so ganz klar. Ich habe es irgendwie gefühlt und es hatte eben so eine Faszination, aber je mehr ich mich damit beschäftige, desto, ich sag mal, sicherer bin ich eigentlich. Und jetzt bin ich ja auch noch in der Position, das mitzugestalten. Wir hatten in der Ausgabe 10 letztes Jahr hatten wir eine Teilnehmerin von den Paralympics, also die Elena Kraftschow. Das war auch das erste Mal. Also man kann eben auch mit Tabus brechen. Man kann auch Dinge tun, die
über Grenzen gehen.
Das ist das, was der Playboy einfach gut kann. Ja, und da kann man eben auch sozusagen auf eine andere Art und Weise, aber da auch wieder für Gleichberechtigung sorgen.
Ist aber lustig, dass du sagst, dass sozusagen dir die Frauenbilder aus anderen Magazinen oft nicht so gefallen haben oder irgendwas transportieren, die halt jetzt nicht dir zugesprochen haben oder sowas. Weil ich würde jetzt erstmal sagen, die Frauen werden da auch sehr reduziert halt auf ihr Äußeres sozusagen.
Aber als Objekt eigentlich behandelt, so wie eine Uhr oder wie ein Grundstück. Andererseits, wenn ich ganz ehrlich bin, und ich bin eine Weile mal doch viel geflogen und ich habe eigentlich da zu Männermagazinen gegriffen und nicht zur, ich weiß es nicht, will keine Namen nennen, von irgendeiner Frauenzeitschrift, weil in dem Männermagazin da schnelle Autos, Uhren, Grundstücke, Reisen, ich weiß nicht, das hat mich dann einfach interessiert.
Geht mir genauso.
Insofern deckt das auch was ab, was mich auch interessiert.
Ja. Ja Gott, ich auch nicht. Ich will auch kein Kochrezept lesen. Irgendwelche komischen Tests machen, Persönlichkeitstests und so, wie das gerne gemacht wird. Ist schon klar. Aber trotzdem finde ich es interessant, sozusagen zu hören, weil ich erstmal auch denken würde, die Frauen sind da schon in einem sehr großen Klischee auch drin.
Naja, es ist ja nicht so, dass wir einfach Frauen nicht fragen, ob wir sie nackt ablichten können, sondern das ist ja am Ende auch eine bewusste Entscheidung. Ich meine, mit vielen Frauen sprechen wir seit Jahren und irgendwann kommen die an den Punkt und sagen, jetzt hätte ich da Lust drauf, das zu machen. Und es ist ja, wir zahlen ja auch keine Millionen. Also die machen das auch nicht nur wegen des Geldes, sondern es ist schon auch, ist einfach eine bewusste Entscheidung und die nutzen den Playboy für ihre Botschaft. Also so wie Hayley Hasselhoff sagt, sie will halt ein Statement setzen, weil alle Körper sind schön, egal in welchen Größen und Formen und Gewichtsklassen. So sagt eine Elena Kraftschow, für sie ist Nacktheit einfach auch ein Zeichen für Selbstbestimmtheit und gegen die, sie kommt aus Kasachstan im Übrigen und sagt dann auch, die Frauen in ihrer Heimat, die werden unterdrückt. Ja, für sie ist es ein Zeichen der Befreiung. Und so haben alle Frauen auf ihre Art und Weise eine andere Motivation, warum sie sich für unser Heft ausziehen. Aber wir zwingen ja niemanden. Das ist ja immer eine bewusste Entscheidung, sich nackt zu zeigen, auch weil sie zeigen wollen, dass sie sich wohlfühlen, dass sie selbstbestimmt sind, dass sie über ihren Körper selber bestimmen können. Und das finde ich persönlich total stark. Ja.
Wie trefft ihr die Entscheidungen, wen ihr aufs Cover nimmt, oder?
Das ist eine Mischung aus Akquise und natürlich kommen auch Agenten auf uns zu und dann ist es ja oft, ich meine, für die Damen ist es ja häufig auch dann eine PR-Geschichte, also die sind dann gerade irgendwo in irgendeiner Sendung und erhoffen sich dann eben dadurch mehr Aufmerksamkeit oder beenden ihre Karriere, wollen eine neue Karriere starten. Es gibt ja alle möglichen Konstellationen, aber es gibt Frauen, da akquirieren wir, da ganz aktiv gehen wir auf die Manager zu und dann gibt es auch mal ein Gespräch und dann trifft man sich wieder doch 2 Jahre nicht und dann gibt es wieder ein Gespräch. Also da ist ganz unterschiedlich.
Wie ist es denn bei dir, Antonia, wenn wir jetzt gerade von so Klischees und Rollenbilder und so gesprochen haben, wie ist es denn?
Bei mir ziehen sich auch ziemlich viele Leute aus, ja, auch freiwillig, aber meistens nicht so ganz. Ja, also,
aus anderen Bewegungen.
Bleibt halt meistens nichts anderes übrig, ja.
Ich meine jetzt auch so mit den Rollenbildern quasi in der Klinik als Frau und ja, dann sind die also, Chefärzte ja, doch noch alle Männer. Also
man muss sagen, das befindet sich schon im Wandel. Ja, als ich vor 14 Jahren angefangen habe, als Ärztin zu arbeiten, da war es so gewesen, dass mir gesagt wurde, boah, du hast aber Glück gehabt, dass du diese Stelle bekommen hast. Ja, und normalerweise müsse man quasi, um eine Stelle als Assistenzärztin in München zu bekommen, müsste man mehr oder weniger seinen Uterus beim Chefarzt auf den Tisch legen. Ich habe es nicht getan. Und es war dann aber schon so, dass wenn man dann irgendwann kommt und sagt, ja, weiß nicht, ich habe jetzt mit der Familienplanung begonnen und wir kriegen ein Kind und dann vielleicht noch eins und so weiter, dass einem schon klar sein musste, dass man dann sozusagen jetzt nicht geradewegs die Karriereleiter irgendwie weiter aufsteigt. Aber es ist einfach so, dass die Medizin zunehmend einfach weiblich wird. Ja, sehr, sehr viele Absolventen der medizinischen Hochschulen sind Frauen, überwiegender Teil. Und das wird zwangsweise jetzt einfach auch einen Wandel bringen.
Ich habe auch den Eindruck, dass es in Deutschland immer noch ein Frauenbild gibt, das ja vom 19. Jahrhundert geprägt ist, von der Fragilität, von dem Schneewittchen, das man erstmal wachküssen muss. Und das scheint mir immer noch sehr, sehr gerade in Deutschland verbreitet. Also wenn man jetzt so mit französischen Frauen oder eben italienischen auch irgendwie zusammenarbeitet, merkt man schon, dass da ein anderes Selbstbewusstsein natürlich rübersprüht. Es kann aber auch sein, dass es ein Irrtum ist. Es ist nur mein Eindruck. Was denkt ihr darüber?
Also ich finde immer, Schweden und Frankreich sind immer ein ganz gutes Beispiel. Die Gesellschaft, die ist da schon irgendwie ein Stück weit weiter gewandelt, als wir das hier haben. Und vor allem sind auch die Strukturen, gerade was die Kinderbetreuung angeht, sind sehr viel flexibler.
Ich sehe das ähnlich wie Antonia. Ich glaube, das Thema Kinderbetreuung, das ist ja auch erst in den letzten Jahren, also der Krippenkinder, dass es irgendwie auch okay ist, dass man auch schon Einjährige in die Krippe gibt, dass man sich gegenseitig irgendwie auch unterstützt und hilft, irgendwie auch bei der Kinderbetreuung mit abholen und spielen gegenseitig und so weiter. Ich glaube, das hat sich so erst in den letzten Jahren irgendwie erst durchgesetzt. Aber für mich kam das einfach auch nie in Frage, in Teilzeit zu arbeiten. Ich habe das überhaupt gar nicht. Ich habe einfach auch Lust zu arbeiten. Ich hatte immer Lust zu arbeiten. Mit meinem Job immer Spaß gemacht und es kam einfach nicht in Frage. Ich finde, es geht immer alles. Ich hatte natürlich das große Glück. Wir haben Großeltern in München, die konnten dann helfen. Die haben die Kinder auch, wenn sie krank waren. Ich weiß nicht, wie viele Tage vor allem mein Vater mit kranken Kindern zu Hause verbracht hat. Ja, also das ist wirklich natürlich auch echt sehr viel wert. Und ich habe das große Glück, dass mein Mann eben auch flexibel ist und auch wir uns halt alles aufteilen. Ja, also ich glaube, auch das ist was Deutschland lernen muss, ist einfach irgendwie, dass hinter einer arbeitenden Frau steht auch meistens irgendwie auch noch eben ein arbeitender Mann oder ein arbeitender Partner und dass man, oder auch andere Strukturen, ne, und da, man muss halt alles berücksichtigen, ja. Und es hängt ja nicht alles nur irgendwie an der einen Frau, die jetzt irgendwie halt Kinder hat und arbeitet. Meistens zumindest.
Also ich finde, da gibt's eine Sache, die fand ich bei mir recht bezeichnend. Da hieß es innerhalb unserer Abteilung über die Mütter. Ach, das sind die Teilzeit-Muttis. Die Frage ist, bezieht sich das Teilzeit dann auf das Muttersein oder auf das Arbeiten? Und das finde ich ist recht bezeichnend, weil man einfach irgendwie in Deutschland zumindest, habe ich das Gefühl, immer mit einem schlechten Gewissen irgendwo rumläuft.
Kriegt ja dann auch einen Shitstorm, wenn man sagt, man arbeitet 100% oder so. Weil auch der Beruf halt irgendwie Spaß macht und wenn man das gerne tut und daraus auch viel ziehen kann, ist man ja auch dann irgendwie bereit, wieder andere Sachen auf sich zu nehmen.
Ja, ich finde, es kommt ja auch darauf an, ein ganzer Mensch zu sein. Und dazu gehört jetzt einfach, bei mir jetzt auch, tatsächlich der volle Job. Dann bin ich ein glücklicher Mensch und dann bin ich auch für andere Menschen da und auch für die voll zur Verfügung auf einer anderen Ebene eigentlich. Und, aber es ist trotzdem interessant. Also ich musste tatsächlich auch sehr lange, und darunter habe ich gar nicht gelitten, einfach gar nicht über meine Kinder sprechen. Also es war total tabu. Mache ich bis heute wenig. Also an den Theatern, ich rede nicht über meine Kinder. Und damit bin ich immer bestens gefahren.
Was mich jetzt mal noch interessieren würde, an Frage an beide von euch natürlich, mit was für einem Frauenbild seid ihr denn aufgewachsen in eurer Kindheit?
Also meine Mutter war, sie hat studiert, vielleicht kurz vorneweg, meine Mutter ist auf den Philippinen aufgewachsen, hat meinen Vater dann in Spanien kennengelernt. Sie ist dann, hat ihr Studium dann irgendwann abgebrochen, ist dann nach Deutschland als Au-pair-Mädchen damals und dann haben sie geheiratet und sie hat ihr Studium nicht beendet und war dann aber in der Firma meines Vaters. Also sie war formal Mitgeschäftsführerin seiner Firma und hat also auch, hat dann gearbeitet. Ja, aber viel von zu Hause, also sie ist jetzt nicht morgens rausgegangen und hat uns irgendwie uns überlassen, sondern sie war viel zu Hause, also sie war viel anwesend und ich habe sie auch nicht als, sie hört das auch, ne?
Ja, die hört zu.
Oh, die hört zu. Jetzt muss man aufpassen, was man sagt, ne? Aber ich habe sie nicht in der Form als berufstätig wahrgenommen. Also es geht ja auch darum, so welches Frauenbild. So, und ich habe sie nicht als, mein Vater war immer weg, der kam aber mittags mal nach Hause. Da habe ich ihn wahrgenommen als der, sozusagen als der Familienoberhaupt, Ernährer, derjenige, der eben viel arbeitet. Und meine Mutter, mir war schon klar, dass sie was macht, aber sie war vor allem eben zu Hause und hat sich um uns gekümmert. Auch mit Hilfe von natürlich irgendwie auch Au-pair-Mädchen und wir hatten immer eine Putzhilfe zu Hause und so. Also und das war sozusagen, und meine Oma, auch schön irgendwie, das ist also die Frauen, von denen man ja hört. Meine Oma hat damals gegen den Willen, das stimmt nicht, weil sie hat ihn ja gar nicht gefragt, sie ist heimlich arbeiten gegangen. Ja, damals musste man ja noch fragen. Und sie ist damals heimlich nähen gegangen.
Welche Oma? Die auf den Philippinen?
Nee, die andere Oma. Nee, ja. Also die Oma, genau, vielleicht muss man noch mal kurz ja. sortieren. Also die Mutter meiner Mutter, ja. Das ist so die Mutter der Familie. Die Familie war sehr reich auf den Philippinen. Sie hat, also die hatten Kindermädchen, die hatten Köche, die hatten alles. Also sie hat nie gearbeitet. Sie war einfach nur Mutter, hat 11 Kinder bekommen, davon haben 9 überlebt. Und sie war einfach, es war eine große Familie. Da wurde nicht gearbeitet, da hat man auch arbeiten lassen, ja, also das war die Familie meines Vaters, sehr bodenständige Leute, mein Opa bei einer Versicherung, meine Oma auch Hausfrau zu Hause, aber ist heimlich arbeiten gegangen. Und das hat mir damals schon imponiert.
Das ist nicht erst 1976 geändert worden, dass du den freien Willen äußern konntest als Frau, dass du arbeiten möchtest? Musste man nicht vorher die Genehmigung des Mannes einholen?
Mhm, genau. Ja.
Kann man sich gar nicht vorstellen.
Mhm. Nee, ist undenkbar.
Ich hatte jetzt keine Vorbilder in dem Sinne, sondern es war so, Frauen arbeiten schon irgendwie, aber auch jetzt nicht unbedingt ausschließlich.
Also hattest du eher Männer als Vorbilder?
Ich hatte, ja, Männer als Vorbilder, das ist ja auch so.
Das ist auch eine Frage, ne?
Ist auch eine Frage, ja.
Ist auch eine Frage an Antonia.
Muss ich nochmal drüber nachdenken, das kann ich jetzt ad hoc nicht beantworten. Aber mir war immer klar, dass ich war vielleicht auch, weil ich die Älteste bin, ich war immer so vorneweg, ich wollte immer irgendwie was Eigenes machen. So, aber jetzt gebe ich mal an die Antonia.
Da kann ich direkt anknüpfen. Ich bin auch die Älteste und wollte auch immer was Eigenes machen. Mein Vater ist Forstwirt, der hat einen ziemlich großen Forstbetrieb hier außerhalb von München. Und meine Mutter, die hat Volkswirtschaft studiert und meinen Vater kennengelernt. Und dann war leider, wie meine Eltern verlobt waren, ist mein Großvater durch einen Unfall ums Leben gekommen. Und mein Vater musste sehr früh den Betrieb übernehmen. Meine Eltern haben dann geheiratet. Ich bin die Älteste von 5. Und das war dann auch die Hauptaufgabe meiner Mutter gewesen, mit 5 Kindern nebenher arbeiten. Das ist einfach nicht möglich. Ja. Von daher gibt es eigentlich keine Vorbilder. Also was ganz lustig ist, ist mein Ururgroßvater, der war Augenarzt. Das war der einzige Arzt, den es bei mir ansonsten in der Familie gab. Und da haben alle immer gesagt, die Antonia, die wird mal Augenärztin. Es gibt eine einzige Sache, wo mir auf der Stelle schlecht wird in der Medizin, wenn ich das sehe, und das sind blutige Augen.
Seid ihr politisch und Frauenrechte, seid ihr da, oder wie ist das, oder wie seid ihr da aufgewachsen? Seid ihr politisch aufgewachsen und wie seht ihr das heute? Oder ist das eine Selbstverständlichkeit, die es gar nicht zu erwähnen gilt?
Ich würde mich jetzt persönlich als nicht, also weiß ich, schon politisch interessiert, aber nicht politisch aktiv bezeichnen.
Dabei ist ja dein Journal was sehr Politisches. Also du bist ja auf dem Tablett.
Ja, ich bin
du
auf
bist
dem Tablett.
Auf dem Tablett, du hast eine wahnsinnig großen Umsatz, wie heißt das, Umsatzzahlen? Mhm. Und Fragezeichen.
Ja. Also ich glaube, es waren jetzt zwei Fragen, also einmal politisch und einmal Frauenrechte. Ich glaube,
ja, das sind zwei Fragen.
Genau, also politisch, ich habe bei uns, es lagen immer Tageszeitungen, Wochenzeitungen zu Hause rum. Man hat sich einfach als Familie schon immer früh auch für Politik interessiert. Bis heute. Ich habe auch, sag mal, ich lese, ich täglich, ich informiere mich natürlich. Aber ich gehöre jetzt keiner Partei an und die letzte Demo ist auch schon eine Weile her, ja. Ich beschäftige mich, glaube ich, grundsätzlich schon mit dem Thema Frauenrechte, einfach weil es sich natürlich durch meinen Beruf sich natürlich ergibt, dass ich immer die weibliche Sicht auch, und das so verstehe ich auch meine Aufgabe als irgendwie weiblicher Teil der Geschäftsführung des Deutschen Playboy, dass ich immer die weibliche Sicht auf Dinge, die wir da tun, damit reinbringe. Ja, und damit, ich bombardiere meinen Geschäftspartner gerne mit feministischen Newslettern, die ich irgendwo lese, oder mit Themen, jetzt diesen Pinky Hand. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es ist eine unfassbare Unverschämtheit, was da, sowas bringe ich dann schon aufs Tablett. Und er nimmt die Themen auch auf und übersetzt die dann. Und so verstehe ich auch meine Rolle. Ja? Also ich will ja keine Grabenkämpfe zwischen Frauen und Männern, im Gegenteil. Ich will, dass Frauen Frauen sein können und Männer Männer sein können und Menschen Menschen sein können, egal welchen Geschlecht sie angehören. Und
was war da mit dem Pinky?
Zwei ehemalige Bundeswehr-Soldaten haben ein Start-up gegründet, in dem sie so pinke Handschuhe entwickelt haben, mit denen man sich das Tampon rausziehen kann und damit man das dann so schön so über die Hand drüber ziehen kann, wie so Hundekotbeutel, damit das schön hygienisch irgendwie verpackt ist. Und die waren bei der Höhle der Löwen und haben da jetzt irgendwie auch, ich weiß nicht, welche Summe sie bekommen haben. Als
Eine Förderung
als Gründungszuschuss. Und die Zeit hat heute auch lustig geschrieben, hat so 20 Vorschläge gemacht, was man mit diesen lustigen Plastik-Handschuhen, pink, was man mit denen noch so tun könnte, außer Hundekot aufzuheben. Und das ist natürlich eigentlich, also das ist wirklich das Paradebeispiel von irgendwie Antifeminismus und es ist einfach sexistisch. Und sowas finde ich, das muss dann mein Chefredakteur wissen, dass wir Frauen uns darüber gerade irgendwie aufregen.
Es geht ja dann auch schon um Plastik. Sie schon sowas machen dürfte, dann dürfte man ja gar keinen Plastik-Handschuh, sondern müsste dann der nachhaltige Handschuh sein. Dann würde man ja vielleicht nicht ganz so kritisch sein.
Wie ist das bei dir, Antonia?
Also ich finde, gerade in meinem Bereich ist es so, dass sich gerade Männer und Frauen eigentlich gut verstehen. Aber was mir auffällt, ist, dass die Männer untereinander eine Konkurrenz betreiben und die Frauen auch. Und bei den Frauen wird da echt teilweise mit ziemlich scharfen und harten Bandagen gekämpft. Ich tue mir eigentlich leichter mit Männern, muss ich sagen. Also jetzt gerade in so einem beruflichen Umfeld. Ein Mann, wenn der irgendwie ein Problem hat oder sowas, dann tut er das vielleicht manchmal ein bisschen undiplomatisch oder vielleicht mal verletzend formulieren und dann stelle ich mich hin und sage, ja, also das finde ich, ist jetzt einfach nicht okay und dann setzt man sich damit auseinander und dann ist gut. Ja, bei einer Frau ist es so, dass sie oft dann erstmal nichts sagen nach außen hin und das dann erstmal fünf Freundinnen erzählen und dann geht da irgendein Gerücht um und dann erfährt man irgendwie hintenrum was und das finde ich einfach schwierig. Mit so einem Umgang tue ich mir wahnsinnig schwer. Wie so kleine Mädchenkämpfe sind das halt.
Eigentlich sollten sich Frauen ja gegenseitig auch unterstützen, oder?
Ja, sehe ich auch so.
Unbedingt.
Ja, so wie wir uns auch dann für die Jungs und deren Belange einsetzen sollten. Ich glaube, da muss man wirklich gutes Gleichgewicht schaffen. Ein Mann sollte ja auch das Recht haben, viel Zeit mit seinen Kindern verbringen zu können und nicht unter dem Druck stehen, dass er dann als Versager im Job gilt, nur weil er sich dann die Freiheit rausnimmt, seine Elternzeit zu nutzen. Das gibt da ganz viele Aspekte, glaube ich, wo man sich da gegenseitig, das Wort gegenseitig füreinander ergreifen kann. Ja.
Wir hatten jetzt bei dir, Antonia, noch gar nicht, wie politisch war euer Haushalt denn oder wie bist du da aufgewachsen?
Also meine Eltern, denen war immer wichtig, dass unabhängig vom Geschlecht, also wir sind drei Mädels und dann die letzten beiden sind die Buben, dass wir einfach so beruflich auf eigenen Füßen stehen können, dass wir niemals in eine Abhängigkeit geraten können. Das war meinen Eltern ganz wichtig, dass wir immer die Freiheit haben, zu gehen, wenn wir das möchten.
Darf ich noch mal einhaken bei dem Modell, das du mit dem Vater deiner Kinder da hast? Warum ist das eigentlich nicht 50-50? Darf man sowas fragen?
Er ist ein niedergelassener Chirurg und sagt, er muss in der Selbstständigkeit so viel arbeiten, dass er sich nicht dann unter der Woche um die Kinder kümmern kann.
Vielleicht fragt ihr mich, wie sich das in der Selbstständigkeit und den Kindern gut sind? Nein.
Darauf wollte ich hinaus, ja. Ja, ist interessant.
Es ist halt so, aber wie gesagt, mir ist das absolut Wichtigste und die höchste Priorität, dass es den Kindern gut geht.
Jetzt haben wir ja wahnsinnig viel über Frauen und Frauenrechte und alles, was mit Frauen und Kindern zusammenhängt, gesprochen. Jetzt wollte ich nochmal den großen Bogen zurückschlagen zum Anfang quasi, wo wir ein bisschen über Corona gesprochen haben und dich nochmal fragen, Antonia, wie geht es denn weiter?
Hast du da eine Prognose irgendwie oder eine Prognose, die bei euch an der Klinik herumschwirrt? Oder seid ihr da ebenso mit vielen Fragezeichen bestückt wie wir alle?
Es gibt viele Prognosen, ja. Es gibt Prognosen innerhalb der Kliniken, es gibt Prognosen innerhalb der Abteilungen, innerhalb der Berufsgruppen. Aber im Prinzip, was wir wirklich wissen, ist, dass wir einfach immer noch sehr, sehr wenig wissen. Was ich sehr kritisch sehe, ist einfach, dass dieses Wissen, was über die Medien verbreitet wird, dass das alles ein Halbwissen ist, von dem wir eben, wie gesagt, wissen, dass wir nichts wissen, ja. Es gibt im Moment, würde ich sagen, in Deutschland 80 Millionen Virologen, Infektiologen und auch in der Zwischenzeit Immunologen. Und ich zähle mich zu keiner der drei Berufsgruppen. So viel zu dem, was wir wissen.
Aber wie lange denkst du jetzt persönlich, dass wir den noch durchhalten müssen?
Auf lange Frist gesehen, ich glaube persönlich, dass wir einfach damit leben werden müssen, dass wir uns sozusagen Corona impfen, so wie wir uns Grippe impfen. Dass man da immer wieder so Auffrischungsimpfungen machen werden muss. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht. Ja, so viel zur Prognose, aber ich kann keine abgeben. Ich weiß es einfach nicht.
Wie siehst du die Corona-Situation bei euch privat zu Hause? Ist das
Ja, also auch gefragt sozusagen an privat als Mutter, Partner ist es einfach, ja, wir sind auch müde. Ne? Ich musste auch da, ich meine, wir sind super privilegiert, ne? Wir haben zwei Jobs, die man zu Hause machen kann. Wir haben in den ganzen Lockdown-Phasen mit einer anderen Familie uns zusammengetan, vorher PCR getestet und dann niemand anderen außer die andere Familie gesehen, sodass wir uns mit der Kinderbetreuung aushelfen konnten. Also die Kinder waren dann immer zu viert, haben dann auch mit Übernachtung und so, sodass wir irgendwie dann, also das war ein ganz gutes Modell. Aber so geht's uns allen, ja. Ich meine, es gibt irgendwie 25 Millionen Eltern in Deutschland, die genau diese Situation gerade mit betreuungspflichtigen Kindern zu Hause haben. Ich glaube, da geht es uns allen gleich und da geht es uns, glaube ich, noch gut. Und wenn ihr mich jetzt als Unternehmerin fragt, das ist natürlich auch, also damals, als wir gegründet haben, hat keiner mit Corona gerechnet. Ich hab Kollegen, die habe ich seit März, Mitte März nicht mehr gesehen, letzten Jahres. Also wir haben die alle ins Homeoffice geschickt. Wir haben auch bei uns natürlich irgendwie Maskenpflicht, Testpflicht. Also jetzt, wir haben so 3-4, die im Büro sind, die gehen dann nur getestet dahin. Ich gehe auch ab und zu hin und dann natürlich irgendwie halt vorher getestet. Und es ist irgendwie frustrierend, dass man denkt, wieso haben wir denn nichts gelernt? Ja, ich meine, wir machen das jetzt seit 15 Monaten. Das macht mich irgendwie frustriert und wütend. So. Und die Wut reicht aber nicht, um irgendwie rauszugehen und
auf die Straße.
Ja, man will ja auch nicht verwechselt werden, ja. Also man will ja.
Ja.
Also weil ich man muss dieses Virus einfach ernst nehmen und man muss auch, ich meine, deswegen finde ich es auch toll, irgendwie, dass Antonia da ist, weil man, ihr hängt halt am Ende der Nahrungskette, ja. Also alles, was wir machen vorne, wirkt sich halt auf euch aus. Und deswegen kann man einfach nur super sensibel und in Rücksichtnahme auf Intensivstationen und die Menschen, die dort liegen und die Menschen, die dort arbeiten, einfach sein Leben so gestalten, dass man einfach schützt, ja. Und das ist halt, wie du auch am Anfangs gesagt hast, ist halt für alle Menschen, die nicht auf der Intensivstation arbeiten, ist es halt abstrakt, ja. Es ist eine abstrakte Bedrohung. Man kann es nicht fassen, man hat es nicht gesehen. Man kennt jetzt noch nicht so viele, die es hatten und vielleicht noch niemanden, der gestorben ist. Ja, es ist natürlich, ich kann das auch in gewisser Weise auch nachvollziehen, dass Menschen dann sagen, ja, ist mir doch egal, ja, aber es ist halt nicht egal.
Das war in der zweiten Welle, hat man das ganz, ganz deutlich gemerkt. Da sind wirklich vor allem Pflegekräfte, weil die Pflegekräfte sind diejenigen, die stehen den ganzen Tag am Bett von den Patienten. Ja. Aber dann auch zunehmend Ärzte sind krank geworden. In der ersten Welle sind wir da alle noch sehr motiviert reingegangen, waren wahnsinnig vorsichtig gewesen, gerade was Hygienemaßnahmen angeht, sehr penibel. Dann war über den Sommer, wurde quasi in den Kliniken das aufgearbeitet, was im Frühjahr eben nicht gemacht werden konnte. Ja, aufgeschobene Operationen nachgeholt und so weiter und so fort. Ich meine, es gibt ja nicht nur Corona. Und dann hat man über den Sommer hin weiter Vollgas gegeben, um das aufzuholen, um die Patienten zu versorgen, die man im Frühjahr nicht versorgen konnte wegen Corona. Und danach kam dann die zweite Welle und dann sind die Leute wirklich krank geworden.
Kann man sowas auch von der anderen Seite betrachten? Das ist jetzt eine ganz komische Frage, aber dass wir als Menschen uns in unserer Möglichkeit mit Technik und Wissen, so eine Pandemie in den Griff zu kriegen, total überschätzen? Ist das eine Lektion der Demut? Jetzt werde ich plötzlich, komme ich in diesen Bereich auch der Frage nach Gott und den Menschen oder lass es nicht, muss nicht Gott sein, aber die Schöpfung oder was, sind wir da an so einer Grenze? Ist das wie so, was empfindet ihr da? Ist es eine Frage oder ist es einfach nur Quatsch? Wir schaffen das schon mit unseren technischen Fähigkeiten.
Ich betrachte das quasi als eine Frage der Evolution. Ich meine, das Virus an und für sich ist ein total faszinierender Organismus, ja. Also man fragt sich ja auch, ob Viren sozusagen die ersten Lebewesen waren, die auf der Welt existiert haben, beziehungsweise Organismen. Viren gab es schon sehr, sehr früh, die gab es immer und die wird es auch immer geben. Es gab ja auch schon Pandemien vor der Corona-Pandemie. Aber ich glaube nicht, dass man das rein technisch machen wird. Also man wird die Wissenschaft vorantreiben, soweit es geht. Und wir werden das mit den Impfungen, werden wir das hinkriegen, dass wir diese Infektion zurückdrängen. Ja, und wird diese Pandemie bewältigt werden können. Aber das Virus, das wird bleiben. Die Pest gibt es übrigens auch immer noch. Ich glaube, das gesellschaftliche Bewältigen, das wird das sein, woran wir viel länger zu knabbern haben werden alle.
Ja, ich denke auch, dass wir da sicher gesellschaftlich noch einige Zeit brauchen, bis wir das alles verarbeitet haben. Und ich bin gespannt, was noch alles kommen wird. Vielen Dank soweit. Das war jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Schlusswort für uns. Und wir wollen euch beiden natürlich auch noch die letzten Fragen stellen, die wir alle unsere Gäste immer fragen. Gibt es denn irgendein Buch oder ein Film oder irgendwas, was ihr sozusagen jetzt vielleicht auch zu dem Thema, wir haben ja viel über Frauen und Frauenrechte und Gleichberechtigung und so weiter gesprochen oder natürlich auch über die Pandemie und Krankheiten und was auch immer, aber gibt es denn irgendwas, was ihr zu dem Thema vielleicht den Hörer und Hörerinnen empfehlen könntet aus eurer eigenen Sicht?
Ich weiß einen. Enola Holmes.
Ein Film?
Das ist ein super Film, ja. Das ist ein Film, da geht's um die Enola Holmes. Das ist die Schwester vom Sherlock Holmes. Und um ihre Mutter und wie ihre Mutter die Tochter und eben diese Schwester von dem Sherlock Holmes erzieht und ihr selbst, also zur damaligen Zeit, das Selbstbewusstsein als Frau ihren Mann zu stehen quasi beibringt. Das finde ich einen super Film. Den habe ich mir an einem meiner letzten freien Wochenenden angeschaut und ich fand ihn ganz, ganz toll.
Miriam.
Ich bin ja ein Vielkonsument. Ich konsumiere sehr, sehr viele Podcasts, viele Serien. Ich lese auch viel, auch Newsletter. Was ich wirklich empfehlen kann, ist der Hot Bowl Newsletter, also wenn wir jetzt für Frauen, den Hot Bowl Newsletter von Emotion. Den finde ich, den habe ich vorletzter Woche abonniert. Den finde ich sehr, sehr gut, weil der nochmal auch aus weiblicher Sicht Themen zusammenfasst, aber Themen des Alltags, finde ich einfach ganz toll. Außerdem ist die Gründerin von Emotion, also ist damals auch eine ähnliche Geschichte wie bei uns, Verlagsleiterin bei Gruner, hat damals auch den Titel rausgekauft und deswegen finde ich sie als Frau einfach auch inspirierend und den Newsletter mag ich auch sehr gerne. Ansonsten, ihr fragt jetzt schon so in Richtung Frauen und Gleichberechtigung und so.
Ja,
Ich mache im Moment querbeet, höre ich viele Podcasts mit Margarete Stokowski, einfach weil ich verstehen möchte, so wie ihre Sichtweise ist und folge Sophie Passmann auf Instagram. Also ich mache aber so querbeet. Also ich habe jetzt gar keine so Person oder einen Podcast oder eine Frau, der ich so folge. Im Moment beschäftige ich mich damit. Nächste Woche ist aber vielleicht auch jemand anders. Also wenn ihr mich nächste Woche fragt, dann sind es vielleicht drei andere Dinge, die ich euch sage. Also ich konsumiere tatsächlich sehr, sehr viel.
Ja. Und die zweite Frage, die noch im Anschluss ist, bei was entspannt ihr euch oder wo findet ihr Ruhe?
Auf dem Berg. Mit jedem Höhenmeter wird mein Kopf freier. Es ist so. Egal ob zu Fuß oder auf dem Fahrrad oder ich weiß nicht, ich muss raus und rauf.
Und du, Miriam?
Auch unterschiedliche Dinge. Ich habe auch nicht so das. Es kommt immer drauf an, es ist mal ein freier Tag, wo die damals vor Corona, wo Kinder in Betreuung waren, Mann in der Arbeit und ich einfach den ganzen Tag mir Sachen überlegt hat, die ich jetzt machen möchte. Sport ist auch gut. Auf den Berg gehen auch mache ich aber zu wenig. Es kommt immer ganz drauf an. Manchmal muss ich auch einfach, wie Antonia vorhin sagte, einfach nur mal auch so 12 Stunden schlafen. Also das einfach mal wirklich ausknipsen, nochmal aufladen. Ich finde, das sind ganz unterschiedliche glaube ich, unterschiedliche Situationen erfordern unterschiedliche Maßnahmen.
Sehr schön gesagt. Ein sehr schöner Schlusssatz, genau.
Also vielen, vielen Dank euch beiden. Ihr seid wundervolle Gäste. Und vielen Dank fürs Zuhören.
Wir haben heute, glaube ich, gehört, dass es einfach wahnsinnig wichtig ist, sich auch an die Regeln zu halten, um auch die Ärzte und das Pflegepersonal vor allen Dingen in den Kliniken zu entlasten.
Ja, dem kann man nicht viel hinzufügen. Da kann man nur sagen, behaltet den Mut und macht alle mit. Und es ist uns zudem ein anderes Thema auch sehr bewusst geworden, dass sich Frauen gegenseitig unterstützen sollten. Auch die Männer unterstützen sollten und die Männer die Frauen.
Ja, wir hoffen einfach, dass euch die Folge gefallen hat.
Falls das so ist, dann holt euch das Feenreich in euer Wohnzimmer. Abonniert uns und empfehlt uns weiter.
Schreibt uns eure Gästewünsche auf Facebook, Instagram oder als E-Mail, wie auch immer ihr das wollt. Und wir freuen uns auf die nächste Folge.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.
Ciao.